Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Nachdem für viele Muslime in den vergangenen Wochen die Feierlichkeiten rund um den Fastenmonat Ramadan nicht wie in gewohnter Weise stattfinden konnten, steht jetzt eine Veranstaltung auf dem Prüfstand, die ebenfalls für viele Muslime von sehr hoher Bedeutung ist. Die Hajj, also die jährliche Pilgerfahrt nach Mekka, die jede Muslimin, jeder Muslim nach Möglichkeit einmal in seinem Leben absolviert haben sollte und die trotz Millionen von potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bislang nicht abgesagt wurde. Und wir sprechen in dieser Sendung über einen Film, der den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Polen thematisiert und der dort millionenfach geklickt ziemlich hohe Wellen schlägt. Jedes Jahr pilgert eine stetig wachsende Zahl an Muslimen zu einer der drei heiligsten Stätten des Islam, nämlich nach Mekka, um an der Hadsch teilzunehmen oder an dem Hadsch. Eine Pilgerfahrt, die in gewisser Weise zu den Pflichten einer jeden Muslimin, eines jeden Muslimen gehört. Ich sage das deswegen jetzt so einschränkend, da diese Pflicht nur gilt, wenn es gesundheitlich und finanziell auch zu stemmen ist, nach Mekka zu reisen. Um es mal in Zahlen zu fassen, seit den 2000er Jahren sind es mehr als 2 Millionen Menschen jährlich, davon der Großteil aus im Ausland und die nehmen eben an der genau festgelegten Reihenfolge an Ritualen in und um Mekka teil. Rituale, bei denen angesichts der Menge an Menschen von Distanz halten, nur sehr schwer die Rede sein kann. Die Hadsch soll im letzten Monat des islamischen Kalenders stattfinden. Nach dem westlichen Kalender ist es dieses Jahr Ende Juli, Anfang August. Und das scheint angesichts der weltweiten Covid-19-Pandemie derzeit sehr schwer vorstellbar. Abgesagt ist es bislang aber noch nicht. Absagen müsste es Saudi-Arabien, dort, wo sich das Ziel eben der Pilgerschar befindet. Das Land, dessen Bedeutung in der islamischen Welt nicht zuletzt auch auf der Bedeutung dieser Pilgerfahrt doch wenigstens mit beruht. Über die Bedeutung der Hadsch, über die Bedeutung einer möglichen Absage möchte ich sprechen mit Ulrike Freitag, Islamwissenschaftlerin und seit 2002 Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient. Ulrike Freitag hat ein neues Buch veröffentlicht, nicht über die Hadsch, sondern über die Geschichte der Hafenstadt Jeddah. Das ist die Stadt, die seit Jahrhunderten als das Tor nach Mekka gilt. Also dort, wo seit Jahrhunderten Pilger aus dem Ausland ankommen, um an der Hadsch teilzunehmen, was die Stadt bis heute geprägt hat. Das Gespräch mit Ulrike Freitag, das zeichnen wir vor der Sendung auf. Und jetzt ist sie in der Leitung, Frau Freitag. Ich grüße Sie. Hallo.
Ich grüße Sie auch.
Bevor wir jetzt auf Jeddah zu sprechen kommen und auf Ihr neues Buch, über den oder die Hadsch wollen wir jetzt erstmal sprechen, und zwar über die Bedeutung für die Region. Der König Saudi-Arabiens nennt sich Diener der beiden heiligen Stätten oder auch Hüter beider heiliger Stätten. Ein Herrschertitel mit langer Tradition ist das. Wie wichtig ist die Hadsch tatsächlich für Saudi-Arabien und für Saudi-Arabiens Bedeutung in der muslimischen Welt?
Also die Hadsch ist aus mindestens zwei Gründen zentral wichtig für Saudi-Arabien. Im internationalen Kontext dient sie gewissermaßen der Legitimation nicht nur Saudi-Arabiens als Staat, sondern eben auch als einer oder des Führers der muslimischen Welt. Das ist ein Anspruch, den Saudi-Arabien gemeinsam mit einer Reihe anderer Staaten stellt und wo es eben zentral wichtig ist, dass Saudi-Arabien sich darstellt als ein Land, das die Sicherheit und den Komfort der Pilger gewährleisten kann. Das war auch bei der Gründung Saudi-Arabiens ein wichtiges Argument, um die internationale Anerkennung zu erhalten, als es mehrere Rivalen gewissermaßen um die Herrschaft über die heiligen Stätten gab zu Beginn dieses Jahrhunderts. Innenpolitisch ist die Hadsch auch wichtig als eine zentrale Einnahmequelle. Das ist natürlich seit den 1950er Jahren etwas in den Hintergrund getreten angesichts der Öleinnahmen, spielt aber auch für die Zukunftsplanung des saudischen Königs und vor allem des Thronfolgers die sogenannte Vision 2030 eine wichtige Rolle, wo der Tourismus und zwar vor allem auch der religiöse Tourismus noch weiter ausgebaut werden soll.
Mhm. Ja, lassen Sie uns auf die wirtschaftlichen Aspekte mal eingehen. Also Pilgerstätten als wirtschaftlicher Motor, dafür gibt es ja auch viele andere Beispiele in Geschichte und Gegenwart. Wie groß ist die Bedeutung eben der Hadsch, aber auch anderer Pilgerfahrten wie etwa die Umrah für die Wirtschaft des Landes, gerade eben in Zeiten, in denen die Ölpreise ja einbrechen?
Naja, absolut zentral wichtig. Vielleicht hilft es, sich das besser vorzustellen, wenn man sich vor Augen führt, dass knapp 300.000 Personen für die Hadsch arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen, von den lokalen Restaurants bis hin zu dem Hadsch-Ministerium. Es kommt ja hinzu, dass viele der Pilger auch noch länger im Jahr bleiben. Und nicht zuletzt wegen der Bedeutung der Hadsch hat Saudi-Arabien sich auch bemüht, zwar nicht die Hadsch selber, die eben saisonal festgelegt ist, wohl aber die sogenannte kleine Pilgerfahrt, die Umrah, die das Jahr über stattfinden kann, immer noch weiter auszubauen. Auch natürlich, damit die Hotel- und Restaurantkapazitäten gleichmäßiger ausgenutzt werden.
Erklärt denn das alles auch das Zögern eben Saudi-Arabiens, die Hadsch jetzt abzusagen, weil aus medizinischer Sicht ist es ja naheliegend, sie abzusagen?
Ich denke, dass sicher die ökonomischen Gründe eine gewisse Rolle spielen. Ich denke aber auch, dass natürlich weltweit die Erwartung ja eigentlich besteht, dass die Hadsch durchgeführt werden kann. Es gibt auch unter Muslimen, nicht in Saudi-Arabien, aber wohl in anderen Staaten, heftige Auseinandersetzungen darüber, ob man tatsächlich wegen einer Krankheit zum Beispiel Gottesdienste aussetzen soll oder gemeinsame Gebete oder Pilgerfahrten. Insofern würden die Saudis, glaube ich, sehr gerne die Hadsch durchführen lassen. Sie sehen aber selber, dass ihnen eine Hadsch, bei der viele Menschen zu Tode kommen, natürlich letztlich eher schaden würden. Aber ich glaube, das sind so die beiden wichtigen Aspekte des Zögerns Saudi-Arabiens. Es ist vielleicht interessant zu sehen, dass Singapur für seine Muslime bereits die Hadsch abgesagt hat. Das heißt, die Singapuris haben verkündet, dass aus Singapur keine Pilger nach Mekka reisen werden, sondern sie im nächsten Jahr dann die entsprechenden Plätze bekommen. Mhm. Vor allem, glaube ich, aber ist zurzeit eine immense Nervosität da, denn die Hadsch ist ja auch ein großes logistisches Unternehmen. Also das fängt ja an mit der Anreise zu den Flughäfen. Es müssen unglaublich viele extra Flugzeuge eingesetzt werden, beispielsweise aus einem Land wie Indonesien, weshalb Indonesien bereits seit Monaten drängt, dass sie eigentlich Ende Mai gerne wüssten, ob die Hadsch stattfinden kann oder nicht. Das heißt, es gibt hier tatsächlich einen Druck, der jetzt wirklich zunimmt. Ich würde denken, dass die Saudis wahrscheinlich jetzt das Ende des Ramadan abwarten wollten. Und ich würde mit einer Entscheidung in den nächsten ein, zwei Wochen rechnen.
Das Königreich Saudi-Arabien hat gewissermaßen, was die Hadsch angeht, das Pilgermonopol. Und das beansprucht, Sie haben es gerade gesagt, auch eine gewisse Führerschaft innerhalb der muslimischen Welt. Wie kritisch wird das gesehen im Rest der muslimischen Welt?
Naja, es gibt zum einen natürlich die klare Rivalität mit Iran, das sozusagen für die Schiiten vor allem den Anspruch einer Führerschaft erhebt. Es gibt aber durchaus auch unter Sunniten unterschiedliche Interpretationen. Es gibt durchaus Rivalitäten. Lange Zeit hat Ägypten beispielsweise ähnliche Ansprüche erhoben. Malaysia hat zeitweilig eine sehr wichtige Rolle gespielt, tut es immer noch. Insofern hängt auch immer sehr viel davon ab, wie die aktuelle saudische Führung gerade in der muslimischen Welt eingeschätzt wird. Und das hat natürlich unterschiedliche Konjunkturen.
Mhm. Saudi-Arabien hat ja in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, viel investiert, ideell, aber auch finanziell, um das eigene Islamverständnis in die Welt zu tragen. Also das streng konservative sunnitische Wahhabitentum, das ist in der islamischen Welt enorm einflussreich geworden. Hat eben diese Autorität, die diese Pilgerstätten mit sich bringen, hat das einen Anteil daran gehabt?
Naja, das hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass Saudi-Arabien auch sehr viel investiert hat in islamische Ausbildung sowohl innerhalb Saudi-Arabiens als auch islamische Schulen, islamische Universitäten in vielen muslimischen Ländern. Und dadurch ist die besondere Interpretation Saudi-Arabiens sehr weit verbreitet worden. Sie ist auch verbreitet worden durch internationale islamische Organisationen. Und im Augenblick sehen wir ja gerade eine interessante Trendwende insofern, als Saudi-Arabien selbst jetzt sagt, es gab hier durchaus einige Übertreibungen in der Art, wie Religion interpretiert wurde, insbesondere nach 1979. Und man versucht hier ein Stück weit jetzt eine gemäßigtere Interpretation des Islams, auch mithilfe gerade wieder der internationalen muslimischen Organisationen zu erreichen. Mhm.
Aus theologischer Perspektive wäre es ja durchaus vertretbar, wenn die Hadsch abgesagt wird. Also die Hadsch ist ja oder gilt ja als Teil der sogenannten fünf Säulen, ist aber eigentlich auch schon in seinen Ursprüngen eher, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken mag, eine Kür als eine Pflicht. Warum ist es trotzdem so schwierig, das abzusagen jetzt aus Sicht der Gläubigen?
Naja, das hat natürlich viele individuelle Argumente. Ich meine, wir in Deutschland hier tun uns schon sehr schwer mit der Vorstellung, dass wir unter Umständen diesen Sommer nicht nach Italien an den Strand fahren können. Und das hat nun keine spirituelle Bedeutung. Für viele Gläubige ist die Reise nach Mekka ein Ziel, was man einmal im Leben verwirklichen möchte. Viele haben darauf nicht nur Jahre gespart, sondern auch jahrelang darauf gewartet, einen der Plätze für die Pilgerfahrt, die gerade in Asien heiß umkämpft sind, zu bekommen. Und wenn dann sozusagen kurz bevor man am Ziel ist, das abgesagt wird, ist es natürlich eine herbe Einbuße. Es ist natürlich eine noch herbere Einbuße für jene, die zusätzlich vielleicht daran glauben, dass Krankheiten sowieso gottgesandt sind und man sie von daher auch mit solchen Maßnahmen nicht bekämpfen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch jene, die ohnehin davon träumen, in der Nähe der heiligen Stätten, und zwar insbesondere in Medina, der Grabstätte des Propheten, beerdigt zu werden. Und die es insofern, gerade wenn sie vielleicht ohnehin alt und krank sind, gar nicht so furchtbar schlimm fänden, wenn sie während der Hadsch versterben würden und dann eben in heiliger Erde gewissermaßen beerdigt würden.
Sie schreiben in Ihrem Buch über die Stadt Jeddah, natürlich auch über die Hadsch. Und Sie schreiben in Ihrem Buch über eine Cholera-Pandemie der 60er und 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Eine weltweite Pandemie, die, wenn ich das richtig verstanden habe, von Pilgern aus dem Nordosten Indiens nach Mekka gelangt ist und von dort aus dann in die Welt. Also es gibt ja offenbar bereits eine historische Erfahrung, die mit der aktuellen Lage vergleichbar ist, oder?
Durchaus. Und es gab auch in jener Zeit verschiedene Bemühungen, die Mobilität einzuschränken. Das waren teilweise Bemühungen von europäischen Kolonialmächten in muslimischen Gebieten, die Angst vor der Verbreitung der Cholera hatten. Es gab vielfältige Versuche, Reisen zu regulieren, Krankheitsüberprüfungen vorzunehmen, zum Beispiel beim Anlanden in Jeddah, nach Möglichkeit auch schon vorher. Es gab Quarantäne, die gewissermaßen routinemäßig eingeführt wurde für alle Schiffe, auf denen Krankheit festgestellt wurde. Und es gab in den Städten Mekka, vor allem aber auch in Jeddah, umfangreiche städtebauliche Maßnahmen, mit denen versucht werden sollte, die hygienischen Bedingungen zu verbessern. Man hat im 19. Jahrhundert eben begonnen, einmal bei der Einreise Gesundheitskontrollen durchzuführen, auch Gesundheitszeugnisse teilweise zu verlangen. Also alles Maßnahmen, die heute ja auch diskutiert werden. Man hat sich zum Beispiel auch um eine bessere Unterbringung der Pilger bemüht, das kann man ein Stück weit mit den heutigen Diskussionen über Bedingungen in Hotels etwa vergleichen, außer dass es damals natürlich alles sehr viel einfacher und primitiver war. Man hat begonnen, moderne Krankenhäuser zu bauen, teilweise auch Lazarette, die nur saisonal betrieben wurden, ganz ähnlich wie es im Augenblick auch wieder teilweise passiert ist. Und man hat sich eben auch teilweise dann tatsächlich entschlossen, aus bestimmten Regionen jedenfalls die Pilgerfahrt stark einzuschränken. Also das sind alles Maßnahmen, die sehr vergleichbar sind dem, was heute passiert. Und es gab auch damals Diskussionen, die den heutigen vergleichbar sind. Beispielsweise, und zwar nicht nur seitens der Muslime, seitens der Briten, das Bestreben, doch bitte den Handel nicht einzuschränken und auf keinen Fall Handelsschiffe zu kontrollieren, weil das die oberste britische Priorität war. Aber es gab natürlich auch lokale Händler, die sagten, ihre Waren würden verderben, wenn die Händler und die Waren in Quarantäne kämen. Es gab auch damals Proteste gegen bestimmte medizinische Maßnahmen, die damals natürlich noch in einem imperialen Kontext als aufoktroyiert und keineswegs erfolgversprechend eingeschätzt wurden und so weiter. Mhm.
Sie beschreiben die Stadt in Ihrem Buch sehr plastisch. Sie sind mehrfach dort gewesen. Und Sie beschreiben sie, wenn ich das so sagen darf, als vergleichsweise kosmopolitisch. Wie sehr ist diese Stadt durch die Hadsch auch verändert worden oder auch entwickelt worden, wenn man das so sagen kann?
Naja, die Stadt ist schon mal gegründet worden, jedenfalls dem Vernehmen nach, durch den dritten muslimischen Kalifen Uthman bin Affan als dezidiert Hafen von Mekka und als ein Hafen von Mekka nicht nur zur Versorgung, das stand natürlich im Vordergrund, sondern eben auch für die Pilger. Und insofern muss man sagen, dass Jidda seit seinem Bestehen jedenfalls in islamischer Zeit, immer unter anderem die Rolle als Pilgerhafen gespielt hat. Und das bedeutet auch, dass Pilger immer wieder in der Stadt gewissermaßen hängen geblieben sind, sich niedergelassen haben, unter anderem auch in Jidda, selbst wenn das Ziel vielleicht Mekka und Medina waren, weil es dort mehr Verdienstmöglichkeiten gab und man trotzdem in der Nähe der heiligen Stadt war, aber natürlich auch, weil die Stadt Jidda als eine wichtige Hafenstadt allgemein ein besseres Auskommen bot als die beiden heiligen Städte. Und das hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Jidda in der Tat eine Bevölkerung hat, die sich aus Arabern unterschiedlichster Herkunft, aus Türken, aus Zentralasiaten, aus Afrikanern und aus Asiaten, vielen aus Indien, aber auch aus Indonesien zusammensetzt. Und insofern tatsächlich eine sehr kosmopolitische Stadt ist, die, wo sich allerdings die neuen Bewohner sehr stark den lokalen Traditionen angepasst haben, diese aber gleichzeitig mit verändert haben über die Zeit. Das sieht man heute an den Namen, man sieht es an der Kleidung, man sieht es an den Nahrungsmitteln, man hört es teilweise auch in der Sprache. Mhm.
Über die Bedeutung der Hadsch, über die Bedeutung auch der Stadt Jidda und über die Bedeutung der Hadsch für die Stadt Jidda habe ich gesprochen mit Ulrike Freitag, Islamwissenschaftlerin aus Berlin und seit 2002 Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient. Frau Freitag, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ihnen vielen Dank.
Vor etwa einem Jahr sorgte ein Dokumentarfilm in Polen für großes Aufsehen, weil er das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche im Land mit einer ungekannten Offenheit thematisiert hat. Das ist auch und gerade in Polen bemerkenswert, da der Einfluss von katholischer Kirche auf Politik und Gesellschaft da immer noch sehr hoch ist und weil die rechtsnationale Regierungspartei PiS sich immer wieder auch mit Hilfe von Kirchenvertretern da profiliert hat. Diese Wucht in der polnischen Gesellschaft hat allerdings bislang in der Kirche selbst zu wenig Konsequenzen geführt. Ändert sich das möglicherweise jetzt? Denn der Regisseur des Films hat nun einen weiteren, ebenfalls schonungslos offenen Film vorgelegt und auch der ist inzwischen millionenfach erfolgreich. Und dieser Film beinhaltet kritische Stimmen auch von polnischen Katholiken, die sonst eher dem national-konservativen Lager angehören. Florian Kellermann aus Warschau.
Der Film sorgt für so viel Aufsehen, dass auch die katholische Kirche in Polen ihn nicht einfach ignorieren kann. Es gibt erste Konsequenzen. Der Bischof von Kalisz hat am Wochenende doch nicht, wie zunächst geplant, die Weihung neuer Priester vorgenommen. Das übernahm ein bereits emeritierter Bischof. Zuvor hatten Bürger der Stadt in Zentralpolen vor dem Gebäude der Diözese protestiert. Eine junge Frau erklärte dem Internetportal Kalisz24info: Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Kirchenoberen die Menschen wie Dreck behandeln. Es ist einfach widerlich, wie die Opfer von sexuellen Übergriffen durch Geistliche behandelt werden. Der beste Beweis dafür ist, dass dieses Gebäude dort leer ist, dass alle vor unserem Protest geflohen sind. Die 100.000 Einwohnerstadt Kalisz steht im Zentrum des neuesten Films der Regisseure Marek und Tomasz Sekielski, Versteckspiel. Er erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, den Kindern des ehemaligen Organisten einer Gemeinde in der Diözese Kalisz. Im Alter von 7 und 13 Jahren wurden sie, so erzählen sie, vom Gemeindepfarrer mehrfach sexuell missbraucht. Der Film weist nach, dass der Bischof die mutmaßlichen Verbrechen vertuschte und seinen Untergebenen nur in eine andere Gemeinde versetzte. Auch das Oberhaupt der katholischen Kirche in Polen, Primas Wojciech Polak, nahm dazu Stellung. Der Film zeigt, dass die in der Kirche geltenden Standards zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht eingehalten wurden. Ich richte mich an den Vatikan, damit ein Verfahren eingeleitet wird, um die Versäumnisse zu bestrafen. Die Kirche kann den Film aus mindestens zwei Gründen nicht ignorieren. Er wurde im Internet schon fast 7 Millionen Mal aufgerufen. Jeder fünfte Pole dürfte ihn also schon gesehen haben. Außerdem melden sich im Film auch prominente Katholiken zu Wort, die dem einflussreichen nationalkatholischen Flügel angehören. Einer von ihnen ist der Journalist Tomasz Terlikowski. Auch im Anschluss an den Film redete er den Kirchenvertretern ins Gewissen, so im privaten Fernsehsender TVN24.
Rzeczywiście dobrze się stało, że ktoś nakłonił biskupa Janiaka, żeby...
Natürlich ist es gut, dass Bischof Edward Janiak die Priesterweihe am Wochenende nicht vorgenommen hat. Und es ist auch gut, dass die Sache schon dem Vatikan übergeben wurde. Aber mich überrascht die schwache Reaktion der Bischöfe insgesamt. Auch diejenigen, die sich sonst zu allen möglichen Themen äußern, schweigen. Terlikowski verleiht dem Film Durchschlagskraft. Sein Auftritt führt aber auch zu Kritik. Denn der Publizist darf in Versteckspiel auch über homosexuelle Geistliche sprechen, deren angeblich starke Lobby im Vatikan trage zur Vertuschung von Kindesmissbrauch bei. Eine als homophob kritisierte These. Die Regisseure äußerten sich dazu auf YouTube, demonstrativ mit einer Regenbogenfahne im Hintergrund. Marek Sekielski erklärte: Wir setzen Homosexualität nicht mit Pädophilie gleich. Hier geht es um etwas anderes. Einem homosexuellen Pfarrer fällt es schwerer, einen anderen, pädophilen Pfarrer bloßzustellen, weil er ja selbst angreifbar ist. So entsteht in der katholischen Kirche ein System gegenseitiger Erpressbarkeit. Die Diskussion in der katholischen Kirche bleibt bisher begrenzt. Sie geht nicht über Kritik am Verhalten einzelner Geistlicher hinaus. Wie schon nach dem ersten Film der Sekielski-Brüder vor einem Jahr, Strukturen werden nicht in Frage gestellt. Bis heute zahlt die katholische Kirche in Polen Opfern nur dann eine Entschädigung, wenn Gerichte sie dazu zwingen. Bischöfe informieren die staatlichen Behörden nicht, wenn sie einen Verdacht haben, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet sind. Auch aus der Regierungspartei PiS kommen bisher eher verhaltene Reaktionen. Die Rechtskonservativen geben sich katholisch und der Kirche nahestehend. Schon im vergangenen Jahr versprachen sie eine staatliche Kommission, die sich mit Missbrauchsfällen befassen soll. In dieser Woche nun werde die PiS-Fraktion ihre Kandidaten vorstellen, so deren Vorsitzender Ryszard Terlecki. Der Film hat die öffentliche Meinung noch einmal auf das Problem aufmerksam gemacht. Er zeigt ja auch, dass es Versäumnisse der Justiz gibt. Höchste Zeit, dass wir uns damit befassen. Eine Aussage wieder einmal nur für den Wahlkampf, befürchten Kritiker. Sie meinen, wenn Staatspräsident Andrzej Duda in wenigen Wochen in seinem Amt bestätigt ist, also der Kandidat der PiS, dann werde der Eifer der Regierenden rasch wieder abflauen.
Ein neuer Dokumentarfilm in Polen sorgt für hohe Wellen in der katholischen Kirche dort. Florian Kellermann war das aus Warschau. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgen wie die Nachrichten und dann wie jeden Dienstag unsere Sendung Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Und da können Sie sich wie immer beteiligen mit Anregungen und vor allem auch mit Fragen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.